Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 293, Lukas 2, 1-20.
Gott als Säugling, auch für den Himmel schwer zu fassen? Feiern Sie Weihnachten? Wenn ja, was ja wahrscheinlich ist, wissen Sie eigentlich genau, was Sie da feiern? Christi Geburt, ja, das, so nennt man das, klar. Aber was bedeutet diese Geburt? Am besten, wir hören dazu eigentlich das, was viele kennen, nämlich den Text der Weihnachtsgeschichte. Die Weihnachtsgeschichte steht im Evangelium des Lukas, Kapitel 2. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Ja, das war die Lutherfassung der Weihnachtsgeschichte. Seit vielen Jahren und Jahrzehnten immer wieder in allen möglichen Familien, immer zum Weihnachtsabend vorgelesen. Insofern gibt es sicherlich viele, die diesen Text geradezu mitsprechen könnten. Er ist eigentlich extrem nüchtern. Und wenn man es mal bei Lichte betrachtet, fängt er an mit einem ganz banalen Vorgang, nämlich da bekommt eine Frau ein Kind. Was aber nicht besonders banal ist, das ist diese Erfahrung der Hirten. Das ist schon ein ziemlich extremer Kontrast. Da ein armes Ehepaar, da mit einem neugeborenen Kind, das sie in eine Krippe legen müssen, und dann jetzt so reißt der Himmel auf. Ja, schauen wir uns erstmal die Hirten an. Hirten, das war damals sozusagen die sozial niedrigste Schicht. Sie wurden von den religiösen Führern eigentlich verachtet und auch ausgegrenzt. Es waren arme Leute und die Tätigkeit war auch nicht besonders, ja, hochwertig. Sie können sehr viele religiöse Vorschriften nicht einfach beachten, also das, was so in der Tora vorgesehen ist und auch das, was dann noch von den Priestern dazu gesagt wurde an Regeln, können sie praktisch nicht umsetzen. Das Wasser ist nicht überall verfügbar. Also heißt das, sie sind irgendwie außerhalb des Gesetzes. Dennoch, man muss sich das mal klar machen, wie Luther das formuliert hat. Das war ja ein sehr poetischer Kopf. Der war ja in der Lage, geradezu klangvolle Texte zu komponieren, das hat er ja auch in seinen Liedern bewiesen, dass manchmal ist das wie mit Stabreimen, so, was man so Alliteration nennt, immer die gleichen Anfangsbuchstaben. Hören Sie nochmal zu. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Das immer mit dem H. Das sind Dinge, da hat man den Eindruck, hier kann man alles, was dort passiert, geradezu nacherleben. Ja, und wenn man aber mal genau in die Geschichte von Israel hineinschaut, dann stellen wir fest, dass eigentlich Hirten mit der wichtigste Beruf immer war. Denn es fing alles mit Nomaden an, also mit Leuten mit Stämmen, die umhergezogen sind und die ihre Herden überall dort, wo eben frisches Grün gewachsen ist, hinführen mussten. Ja, und die Herden, das war der einzige Reichtum. Und der Hirte, das war sozusagen der Beschützer der Lebensgrundlagen. Ja, Abraham war von vornherein eigentlich der Stammvater einer Gruppe von Hirten. Mose, nach der Flucht aus Ägypten, wo er dann weg musste, weil er da einen Ägypter erschlagen hatte, war er sehr lange Zeit ein Hirte seines Schwiegervaters. Und als Hirte ist er dem brennenden Dornbusch begegnet, wo Gott ihn aufforderte, sein Volk aus der ägyptischen Knechtschaft zu befreien. Auch der spätere König David, der sozusagen als der größte König von Israel beschrieben wird, der war aus einer Hirtenfamilie. Er war praktisch nur ein Hirtenjunge. Der jüngste der Familie, also eigentlich der unwichtigste. Ja, gleichzeitig war er als Hirte natürlich auch ein Beschützer seiner Herden und dazu hat er sich ja mit seiner Steinschleuder auch ausgebildet. Da konnte er die wilden Tiere problemlos vertreiben und hat auch auf diese Art und Weise gegen Goliath gesiegt. Nicht nur das. Hirte, das war der Begriff für Gott im Alten Testament immer wieder. Dieses Bild der Fürsorge, die dahinter steht. Wer kennt nicht den Psalm 23, der überschrieben wird mit der gute Hirte? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und so weiter. Das heißt also, der Hirte ist derjenige, der dafür sorgt, dass Nahrung und Wasser und Schutz da ist. Und es gibt noch sehr, sehr viele andere Stellen. Ich will nur mal eine nennen. Im Propheten Hesekiel, Kapitel 34. Denn so spricht Gott der Herr, heißt es da. Siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und, was stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Also Hirte ist eigentlich etwas von Uranbeginn sehr Positives. Und wenn man uns mal den Menschentyp sich anschaut, der eigentlich da notwendig ist, das kann eigentlich nur ein Mensch sein mit der Fähigkeit, mit den konkreten Dingen umzugehen, handfest zu sein und ganz lebensnah Verantwortung einfach zu übernehmen für die Herde. Das heißt wirklich sich kümmern, ganz konkret, rund um die Uhr. Das sind also Tätigkeiten, die von zärtlich, wenn es darum geht, da zum Beispiel zu verbinden oder die Hufe zu pflegen, bis zu kämpferisch, wenn es darauf ankommt, eben gegen die wilden Tiere sich einzusetzen. Das sind Menschen, die sind irgendwie ja nicht besonders intellektuell, unverbildet. Und unverbildet heißt, sie sind auch empfänglich für die Eindrücke der Natur, zum Beispiel der Sternenhimmel. Das können wir uns kaum vorstellen, ein Sternenhimmel vollständig ohne Lichtverschmutzung. Das gab es damals wirklich nicht. Ein solcher Sternenhimmel ist unfassbar imposant. Das ist etwas, was jeden Menschen geradezu zur innersten Ehrfurcht gegenüber dem Schöpfer eines solchen Universums anleitet. Ja, das sind die Hirten. Klar, einfache Menschengruppe. Und im Kontrast dazu jetzt die Engel, die dann da erscheinen. Naja, mit dem Begriff Engel haben wir heute eigentlich unsere Schwierigkeiten. Es gibt so ein ganz verkitschtes Bild von Engeln. Entweder sind sie ganz süß oder sie haben Flügel, was absurd ist. Sie haben keine Flügel und sie sind auch absolut nicht süß, sondern sie sind mächtig. Und was heißt das, mächtig? Mächtig heißt unendlich kraftvoll. Sie sind nämlich die Machtträger Gottes. Es sind die Boten Gottes, gut. Bevollmächtigte könnte man sie auch nennen. Und das heißt also, sie müssen die Macht Gottes in dem, was sie tun, verwirklichen. Was sind sie denn so? Was für eine Art von Wesen ist das? Es sind Personen. Personen mit einem eigenständigen Bewusstsein, mit einem eigenständigen Ich-Bewusstsein, mit höchster Intelligenz, sonst könnten sie ihren Job ja nicht machen, ne? Mit einem freien Willen, das ist sehr wichtig. Also sie sind nicht Marionetten Gottes, sondern sie fügen sich dem Willen Gottes, sie setzen ihn um. Und nicht zu vergessen, es sind Personen mit Gefühlen. Unglaublich ähnlich wie wir auch als Menschen. Aber sie sind freiwillig eingebettet in den Willensstrom Gottes. Und dieses Eingebettetsein in seinen Strom macht sich dann auch bemerkbar in solchen Formulierungen wie die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Jetzt stellt man sich da so irgendwelche Lichterscheinungen vor, ja, so wie so ein Feuerwerk vielleicht oder irgendwie so eine Art von Glanz. Naja, das ist vielleicht ganz schön anzusehen, aber das löst eigentlich normalerweise wenig Furcht aus. Aber es geht gar nicht um eine derartige äußere Erscheinung. Es geht um eine extrem spürbare Präsenz. Eine Präsenz, die durch Mark und Bein geht. Das Mächtige dieser Personen oder dieser Personen, wenn als erstes der Engel erscheint und dann die ganzen himmlischen Heerscharen erscheinen, das ist unheimlich erschütternd. Das geht durch Mark und Bein. Dann ist es ja auch klar, dass erst einmal sowas wie Furcht ausgelöst wird. Da kann man sich natürlich fragen, wozu machen die das? Wozu erscheinen sie jetzt? Um sich den Hirten mitzuteilen? Vielleicht um dafür zu sorgen, dass sie das weitererzählen und in dem Glauben, dass da eine besondere Wirkung dadurch möglich wird, wenn sie da diese Botschaft weitererzählen? Man kann davon ausgehen, dass die Wirkung von Hirten, die erzählen, was sie da auf dem Feld erlebt haben, vermutlich ziemlich gering ist. Da ist man verwundert und erstaunt und, naja, nicht besonders bedeutungsvoll. Außer natürlich für Maria, denn die hat ja das, was ihr offensichtlich auch von den Hirten erzählt wurde, sehr intensiv aufgenommen und hat das intensiv in ihrem Herzen bewegt. Nein, was kann der Sinn sein? Es gibt eigentlich einen ziemlich wahrscheinlichen Sinn, nämlich zur Dokumentation ihres Beteiligtseins. Weil der ganze Himmel, also die Existenzebene dieser Engel, der ganze Himmel ist irgendwie in Aufruhr. Jetzt nicht negativ, sondern positiv. Da ist eine derartige Freude, ein derartiger Jubel über das schier Unfassbare, dass alles total aufgewühlt ist. Sie sind voller Gefühle, intensiv, und sie wollen sich ausdrücken. Sie wollen sich in irgendeiner Form mitteilen. Es ist wie eine himmlische Aufführung dessen, was der Himmel als Ganzes empfindet. Ja, was ist denn das? Warum sind die derartig aufgewühlt? Sie spüren eine unfassbare Bedeutung für die gesamte Schöpfung. Sie spüren, das ist jetzt keine Kleinigkeit, das ist nicht wieder eines der vielen Geschehen, mit denen Gott in der Welt eingreift und so, sondern das ist ein absolut etwas anderes. Das, was dort geschieht, wird alles verändern. Und das ist auch entscheidend für ihre eigene Existenzebene. Es wird auch im Himmel nicht so bleiben, wie es vorher war. Auch er wird umgestaltet. Alles wird neu. Ja, und was ist denn das Unfassbare? Ja, wir können das leicht aussprechen vielleicht, aber das Unfassbare ist eigentlich im Innersten heute noch schier genauso unfassbar. Gott wird Mensch. Er gibt sich ein dauerhaftes Gesicht. Das ist mehr, als ob man sich vorstellen würde, man würde den gesamten Ozean in eine Nussschale hineinbringen. Das ist noch erheblich mehr. Man muss sich klar machen, dass Engel eine sehr, sehr intensive und ständige Gotteserfahrung haben. Und sie haben natürlich auch eine Gotteserfahrung, die so ähnlich ist, wie wir etwas intensiv erleben. Was intensiv ist, ist irgendwie für uns auch, sagen wir mal, quantitativ. Es ist gewaltig, es ist schier unendlich. Und wenn Sie dann das vergleichen mit dem, was Menschsein heißt, was Sie ja auch kennen, mit dem haben Sie ja dauernd zu tun, dann ist dieses Menschsein im Vergleich dazu unfassbar winzig, geradezu kümmerlich, total beschränkt. Und Gott wird in einem Säugling jetzt pure Qualität. Das unendliche Gottsein verdichtet sich in einem kleinen Menschlein als innerstes Wesen. Das ist eigentlich undenkbar. Das ist unmöglich. Das ist sogar für die höchsten Engelspersonen, für ihr Bewusstsein schier nicht zu fassen. Man darf ja nicht vergessen, Gott selbst kann auch mit Engeln nur sich verständigen. Die sind ja auch Personen. Wenn er ihnen quasi auf der Ebene wie eine Person begegnet. Denn nur das, was als Person uns begegnet, kann sich mit uns verständigen. Ja, und dennoch wissen Sie erheblich mehr, als wir auch nur im Geringsten ahnen können, dass die Gottheit dass die Gottheit selber unendlich viel mehr ist als das, was sie als Person erleben. Das ist gerade dasjenige, was sie schier nicht fassen können. Deswegen ist hier größte Aufregung und tiefste Faszination und zugleich höchster Jubel, denn sie ahnen, hier passiert etwas, was unfassbar heilvoll sein wird. Schauen wir uns doch mal die Botschaft genauer an. Euch ist geboren. Euch. Da ist nicht nur einfach geboren, sondern euch ist geboren. Also für euch heißt das. Für euch ist geboren. Ja, wer ist denn da geboren? Dreifache Bezeichnung. Der Heiland. Also das heißt in dem Falle der Retter. Soter wird das griechisch genannt. Derjenige, der wirklich die Rettung bringt. Und dann der Christos. Wir sagen heute Christus. Messias, sagt man im Hebräischen. Das heißt der Gesalbte, beides heißt der Gesalbte, der ganz besonders Herausgehobene und der Verheißene natürlich auch. Und dann, drittens, der Herr, Kyrios, also der umfassend Mächtige, der alles Bestimmende. Also heißt das, hier kommt der unfassbar Mächtige, der schon seit langem angekündigt wurde und der als Messias ja auch den Frieden schaffen soll. Und der, das ist die Botschaft, der euch aus allem Elend, aus allem Unheil, aus aller Gefangenschaft befreit und der euch zutiefst und nachhaltig heilen wird. Und dann, nachdem sie das mitgeteilt haben, da bricht sozusagen der jubelnde Chorgesang aus. Der Himmel reißt total auf und jetzt singen sie oder sie jubeln mit den Worten, die so bekannt sind. Da heißt das jetzt, Ehre sei, das ist jetzt eine etwas ungünstige Übersetzung, weil sie bei uns immer assoziiert, als ob wir der Meinung sind, dass die Ehre jetzt jemandem gegeben werden müsste. Nein, das Doxa heißt diese Ehre eigentlich. Und Doxa heißt Herrlichkeit. Und eigentlich, wenn man das ganz richtig übersetzt, heißt das, welch Herrlichkeit in den Höhen Gottes. Natürlich auch in den Tiefen. Also auf allen Höhen, auf allen Ebenen. Welch eine Herrlichkeit. Und dann kommt dazu, und Friede auf Erden. Jetzt kommt ein ganz wichtiges Wörtchen. En. En heißt nämlich in oder im oder an oder unter oder durch oder mit. Also Friede auf Erden, en den Menschen des Wohlgefallens. Da steht nicht seines Wohlgefallens, sondern den Menschen des Wohlgefallens. Also wer sind denn erst einmal die Menschen des Wohlgefallens? Sind das die Menschen, die ihm gut gefallen? Oder sind das die Menschen, denen das, was da an Botschaft kommt, gut gefällt? Natürlich beides. Damit sind diejenigen gemeint, die das dankbar annehmen. Wohlgefallen heißt ja annehmen, sich dem hingeben. Und das Wörtchen en, das sich auf den Frieden bezieht, das heißt, dieser Friede wird in diesen Menschen sein. Oder meinetwegen auch mit ihnen sein oder unter ihnen sein oder durch sie sein. Das heißt also nicht, wie man das manchmal interpretiert, da kommt jetzt irgendwie wie magisch der Frieden auf die Erde. Nein, der Frieden wird durch, mit, unter, in den Menschen seines Wohlgefallens oder unseres Wohlgefallens, das, was wir anzunehmen gewillt sind, dann wird dieser Friede in uns wirksam. Das ist die Botschaft. Ja, die Hirten, ja, die sind handfest. pragmatisch, das ist klar. Da geht es nicht um irgendwelche höheren Dinge und so, wo sie dann jetzt erst einmal philosophisch diskutieren, sondern das ist eine Botschaft. Es ist klar formuliert und dann wollen sie das auch sehen. Ja, dann gehen wir doch dahin, dann schauen wir uns das an. Und er hat ja gesagt, wir werden ihn so finden. In einer Futterkrippe, ja, das bedeutet, das muss in einem Stall sein. Wir haben ja hier Ställe. Das sind ja unsere Ställe. Die sind ja, da war es damals im Bereich Bethlehem auch ganz typisch, dass es da dort natürliche Höhlen gab und auch noch gibt, in denen dann Hirten problemlos ihre Ställe einrichten konnten. Ja, sie gehen also dann dorthin und dort finden sie tatsächlich auch das Kind samt den Eltern. Alles wirklich extrem ärmlich. Aber irgendwie unendlich heilig zugleich. Und da sie einfache Menschen sind, die ein Gespür für die Dinge haben, weil sie sie ja nicht mit dem Verstand verstehen können oder müssen, spüren sie auf eine ganz empfängliche, einfache Art und Weise diese Wahrheit. Sie spüren, dass hier etwas unendlich Kostbares in diesem Kind auf diese Welt gekommen ist. Und sie haben es ja auch gehört und das haben sie sich gemerkt. Und das Gedächtnis damals war außerordentlich gut verbreitet, auch wenn man vielleicht nicht lesen konnte. Viele konnten aber lesen, auch die Hirten konnten lesen, sehr häufig. Aber sie haben sich sehr, sehr gut an alles erinnern können. Und folglich erzählen sie das auch. Sie erzählen es natürlich zunächst der Maria, die das tief aufnimmt in ihr Herz. Und sie erzählen es allen, die sie kennen. Und in Wirklichkeit erzählen sie es dadurch auch uns. Denn Lukas hat sich mit all denen verständigt, die noch lebten. Er hat vielleicht auch mit Maria geredet, er hat mit den Hirten, wenn er noch einige fand, geredet und er hat sich das erzählen lassen. Und dann ist das eigentlich eine Dokumentation, die letztendlich uns erreichen will. Und sie sind erfüllt. Sie sind erfüllt von dieser Botschaft. Sie sind also, sie gehören zu den Menschen des Wohlgefallens. Sie gefällt ihnen außerordentlich gut. Und dann preisen und loben sie Gott. Ja, Gott loben und preisen. Eigentlich ist das nichts anderes als jubelnde Dankbarkeit. Und das ist nicht rituell. Das Rituelle ist, wir preisen und loben dich. Ja, dann muss man sich fragen, ja, warum tun sie es dann nicht? Sie sagen, dass sie preisen und loben. Ja, dann preisen und loben wir doch unseren Gott. Spüren wir diese Dankbarkeit. Spüren wir, was es bedeutet, wenn wir das als Geschenk bekommen haben. Dann können wir ihn preisen und loben, wie wir überhaupt alle diejenigen, die wir lieben und denen gegenüber wir diese tiefe Dankbarkeit empfinden. Was uns aus den Herzen in den Mund kommt, das ist dann der Jubel, das direkt ist der Preis und der Lob. Und dann brauchen wir diese Begriffe gar nicht zu verwenden. Wenn wir zum Beispiel gebeten werden von unseren Kindern, dann kommt ja auch nicht, wir bitten dich, sondern dann sag mal, bitte, kann ich das und das haben? Ja, dann ist die Bitte direkt und unmittelbar ausgedrückt. Und so ist das auch mit unserem Gebet. Wir brauchen nicht in irgendeiner Weise das, was wir tun wollen, nämlich ihn zu bitten, zu formulieren, dass wir ihn bitten, sondern wir bitten einfach. Und so können wir preisen und loben. Das ist schon so eine Sache mit der Wahrheit. Wahrheit, da denken wir, das ist genau dasjenige, was man beweisen kann, was begründet ist, was logisch ist, was sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ist. Das ist etwas, was wir mit der Vernunft erkennen können. Aber das ist nur die formale Wahrheit. Das ist das Äußere. Aber die Wahrheit, um die es hier geht, ist nicht mit irgendwelcher Logik oder mit irgendwelchen Wahrscheinlichkeiten zu erklären, denn es ist höchst unwahrscheinlich, dass Gott Mensch wird. Das ist das Unwahrscheinlichste, was es überhaupt gibt. Insofern können wir jetzt nicht mit unserer Vernunft und mit unserer Logik diese Wahrheit nachvollziehen. Wir können es auch nicht mit unserem Wissen überprüfen, nach dem Motto, da ist es schon mal passiert und so, und deswegen würde das also jetzt vernünftigerweise so nur aussehen. Geht nicht. Es war sogar für die Engel schier unfassbar, was sie nicht am Jubel gehindert hat. Schlichtweg, Wahrheit, wirkliche Wahrheit, lebendige Wahrheit, die kann nur erlebt werden. Gott wird Mensch. Er wird zu einem Säugling, extrem unbeholfen, wie Säuglinge nun mal sind, total auf Fürsorge angewiesen. Das soll wahr sein? Logisch unmöglich, höchst unwahrscheinlich, kaum vorstellbar, fast absurd. Aber wenn wir uns diese Botschaft, die da drin enthalten ist, einmal genauer betrachten, was heißt das dann? Was sagt dann Gott eigentlich damit? Er sagt damit, ich komme zu euch, ganz und gar. Ich gebe mich euch hin. Ich gebe mich euch hin, damit ihr mich aufnehmen könnt. Und im Johannesevangelium, ganz am Anfang, im ersten Kapitel, Vers 12, da heißt es ja so schön, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Also wenn wir das übersetzen, heißt das, als ob er zu uns sagen würde, zunächst werde ich ein Kind bei euch. Nehmt mich auf. Dann nehmt ihr auch meine Göttlichkeit als pure Liebe in euch auf. Und dadurch werdet ihr wahre Kinder Gottes. Und die Macht Gottes, die wird zunächst in euch wirksam und dann auch durch euch wirksam werden.